Deutsche Welle. Podcast.
Wir erzählen von Aufsteigern und Aussteigern, von Flops und Tops im Film, von modernen Sagen. Wir lassen Sie teilhaben an einer literarischen Butterfahrt und wir werfen einen Blick auf die Faszination Apokalypse und fragen, was Menschen an den Mythen vom Untergang der Welt so interessiert. Zum letzten Kulturpodcast des Jahres 2011 begrüßt Sie Cornelia Rabitz. Muss dein Leben ändern, eine beliebte Devise zum Jahreswechsel. Meist ist damit gemeint, weniger essen, mehr Sport, aufhören zu rauchen und dergleichen. Einige werden aber gleich ganz radikal, krempeln ihr Leben völlig um, verschenken ihre Million, siedeln im Wald, gehen auf Weltreise oder schreiben Bücher. Ewige Träumer, beseelte Weltverbesserer? Nicht immer und unbedingt. Ein Neustart hat heute viele Gesichter und gelegentlich erfolgt er auch unfreiwillig. Silke Wünsch hat sich mit Aussteigern, Umsteigern und Absteigern des Jahres 2011 beschäftigt und ist dabei bis tief in die Antike vorgestoßen.
Der antike Philosoph Diogenes von Sinope vertrat die Ansicht, dass wahre Freiheit nur darin bestünde, dass man keine Bedürfnisse habe. So verabschiedete er sich vom Ballast des bequemen Lebens und zog in seine viel zitierte Tonne. Und damit ist er der erste bekannte Aussteigerfall in der Geschichte. Viele hat es seither gegeben, von religiösen Gemeinschaften bis zu den Hippies. Sie lebten den Traum vom Anderssein und manche überlebten die Sache nicht. Da war dann schon mal die Natur im Weg. Hunderte Hippies sind in Alaska erfroren, andere Aussteiger wurden von Kannibalen gegessen oder einfach nur umgebracht, weil ihre Präsenz den Eingeborenen nicht in den Kram passte. Auch heute läuft man beim Totalausstieg Gefahr, dass man sich überschätzt. Eine Strandbar in Thailand zu eröffnen oder als Schafzüchter nach Australien zu gehen, bedarf einer gewissen psychischen Standfestigkeit und eines gewissen Maßes an Realitätssinn. Ein bisschen Geld im Rücken ist definitiv von Vorteil, vor allem wenn das Projekt scheitert. Konkrete Fälle aus der, man mag es kaum glauben, Managerwelt häufen sich in den letzten Jahren. Burnout ist das neue Zauberwort. Da merken die Leute irgendwann mal, dass sie nach einem 16-Stunden-Tag in der Führungsetage eines Großkonzerns gar keine Zeit mehr für Yachten, Autos, Frauen haben. Wozu also dieser ganze Kram? Weg damit. Den Job kann ein anderer machen, hat sich auch der Manager Frank Krause gesagt, hat gekündigt, seine Sachen verkauft und ist mit zwei Koffern nach Australien geflogen. 6 Monate reiste er durch den Kontinent und schrieb Tagebuch. Geläutert und befreit kam er nach dieser Zeit zurück, mitten ins Epizentrum der dauerhaft überarbeiteten Banker, Börsianer und Manager nach Frankfurt am Main. Als Coach und Unternehmensberater versucht er nun, den Burnout-gefährdeten Finanzjongleuren ein Stück Lebensqualität beizubringen. Viele prominente Beispiele fürs Aussteigen auf Zeit haben wir hier in Deutschland zu bieten. Der Showmaster Harpe Kerkeling hat sich für 6 Wochen auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela begeben. Jeden Kilometer ist er zu Fuß gegangen und hat seine Erlebnisse in einem Buch beschrieben. Einen Bestseller natürlich, ich habe das Buch auch. Der Aussteiger Karl Theodor zu Guttenberg hat den Rummel um seine gefälschte Doktorarbeit zum Anlass genommen, seine Familie einzupacken und in die USA überzusiedeln. Schneller als man gucken kann, ist er schon wieder zurückgekehrt und setzt sich nun in einer EU-Kommission für die Freiheit des Internets ein. Ein Schelm, wer dabei falsche Schlüsse zieht. Also eine im Netz veröffentlichte Dissertation wird auch mit Ex-Doktor zu Guttenberg noch lange nicht zum Kopieren freigegeben. Die FDP-Boygroup hat einen ihrer Köpfe verloren. Aussteiger Christian Lindner wollte offenbar nicht mehr an der Implosion seiner Partei teilhaben und verließ seinen Posten als Generalsekretär. Fahnenflucht schimpfte man ihm hinterher und böse Zungen behaupten, er warte nur ab, bis sich die FDP gänzlich zerlegt hat, um dann wie der Phönix aus der Asche aufzutauchen und einen fulminanten FDP-Neustart zu zünden. Als Chef. Dass der junge Mann mit seinen 32 Jahren sich mal nicht zu viel vornimmt und wir ihn in einem der Burnout-Seminare des Ex-Managers Frank Krause in Frankfurt wiederfinden. Macht und Geld können also krank machen. Arbeit und Verantwortung treiben Menschen in Psychosen. Es mag sein, dass man in einem Dorf in der Sahelzone große Lacher erntet, wenn man davon erzählt, dass in Deutschland Banker und Manager reihenweise umkippen, weil sie den Arbeitsdruck nicht mehr aushalten. Es scheint ein Luxusproblem zu sein, doch es ist ein Spiegel der industrialisierten Gesellschaft. Wir haben zu viel und damit mehren sich auch unsere Pflichten. Die Lösung? Freiheit durch Verzicht. Schon sind wir wieder beim Philosophen Diogenes, der vor 2400 Jahren gezeigt hat, wie man als Aussteiger zu sich selbst finden kann. Dazu muss man heutzutage nicht unbedingt in einer Tonne leben.
Top oder Flop? Jochen Kürten ist ins Studio gekommen, Filmfan und vor allem Film- und Kinoexperte. Zum Jahresende wirft man ja gerne einen Blick zurück und dann einen zweiten natürlich auch voraus. Zunächst die Frage, Filmjahr 2011. Mein Favorit war, glaube ich, Lars von Triers Melancholia. Ich habe es mir gerade überlegt. Was war denn dein persönliches Highlight?
Auf jeden Fall nicht Melancholia, aber darüber können wir sprechen. Mein persönliches Highlight war der französische Film Kleine wahre Lügen. Der ist in Frankreich unglaublich gut angekommen. 5 Millionen Zuschauer, hat eine ganze Menge Césars bekommen. Das ist ja der französische Oscar. So ein Familienfilm, ein Film von einer Freundesklique, die am Anfang ganz kurz erzählt, erfährt, dass einer aus dieser Clique schwer verwundet ist, im Koma liegt. Und diese Clique hatte eigentlich vor, einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Das machen sie dann auch, in dem Bewusstsein, dass dieser eine Kollege im Krankenhaus sitzt. Und sie kommen dann während dieses Urlaubs ins Reden, ins Denken. Sie lassen das Leben Revue passieren. Das ist so, um nochmal auf Melancholia zurückzukommen, ein bisschen niedriger angesiedelt, aber für mich eine sehr viel sympathischere Art, im Kino Philosophie zu treiben.
Das Thema Krankheit, wie jetzt eben erwähnt, aber auch Weltende, Untergang, düstere Szenarien, Krebserkrankungen in einem anderen Film. Ist das denn so ein Thema dieses Jahres gewesen in sehr vielen Filmen oder sind das jetzt nur die 2, 3, die sich damit verbinden?
Also was, glaube ich, auffallend war, war, dass dieses große Thema Weltende oder wo stehen wir im Laufe der Welt, dass das wirklich ein großes Thema war, weil Melancholia war natürlich ein wichtiger Film, der in Cannes lief und der andere große Film, der in diese Richtung ging, war ja The Tree of Life von Terrence Malick, der ja dann auch den Hauptpreis gewonnen hat. Das waren ja diese beiden Filme, die durchaus wesensverwandt waren, wo so diskutiert wurde, wie ist die Welt entstanden, was ist der Sinn des Lebens, also wirklich so die ganz großen, harten, dicken Fragen im Kino formuliert. Und da kann man, glaube ich, sagen, das waren so zwei Filme, die herausgeragt haben, sicher auch wegen ihrer Machart, ist nicht jedermanns Geschmack. Aber das war sicher ein großes Thema. Die anderen Sachen, Krankheit, Tod auf so einer unspektakuläreren Art und Weise, ich glaube, das gibt's eigentlich immer im Kino.
Insgesamt, wenn man so das Jahr 2011, das Filmjahr 2011 anschaut, gibt's denn da auch eine ganz interessante Neuentdeckung zum Beispiel, ein Regisseur, ein Schauspieler, eine Schauspielerin?
Also ich würde mal, dann kommen wir vielleicht zu meinem deutschen Lieblingsfilm des Jahres, den persischstämmigen Regisseur Ali Samadi Ahadi nennen. Das ist ein deutscher Regisseur, der kommt aber eben, hat persische Wurzeln, also iranische Wurzeln. Und der hat den Film The Green Wave gemacht, der lief zu Beginn des Jahres beim amerikanischen Sundance Festival, ist aber ein deutscher Film, eine deutsche Produktion, war auch im Sommer oder im Frühjahr in Deutschland im Kino zu sehen. Und da ging es um die grüne Revolution im Iran 2009. Und das ist ein ganz großartiger Film, der hat diesen Schrecken und diese Atmosphäre der Gesellschaft im Iran ganz fantastisch auf den Punkt gebracht, indem er Realszenen und animierte Szenen kombiniert hat. Und das war sowohl ein wichtiger Film vom inhaltlichen Aspekt, vom politischen Aspekt, aber eben auch ein Film, der sehr fantasiereich mit dem Medium Film umgegangen ist. Insofern, das war für mich so die Entdeckung aus deutscher Sicht.
Die ganzen Beispiele zeigen ja jetzt, das war doch, denke ich, ein interessantes Filmjahr 2011. 2012 beginnt ja dann im Februar erstmal mit dem großen Festival in Berlin, mit der Berlinale. Was zeichnet sich denn da schon ab?
Die Berlinale Macher machen das natürlich immer ganz spannend. Also das ist immer so 10 Tage vor Beginn des Festivals, 9. Februar fängt es an. Da gibt es immer so eine große Pressekonferenz. Da werden eigentlich die Titel genannt. Jetzt in den nächsten Wochen trudeln so die einzelnen Namen ein. Man weiß tatsächlich bis jetzt noch nicht viel. Es wird gemunkelt, dass der neue Film von Doris Dörrie da uraufgeführt wird während des Wettbewerbs. Clint Eastwood soll kommen mit seinem neuen Film so als Hollywood Highlight, das ist ja auch immer da ganz wichtig für den roten Teppich. Sonst weiß man wirklich noch nicht viel, außer Dinge wie Retrospektive. Da geht es um so ein deutsch-russisches Thema. Das ist eine ganz wichtige historische Geschichte. Aber sonst weiß man noch nicht viel. Und das kann man eigentlich auch ausdehnen auf die anderen großen Festivals, also Cannes und Venedig. Das sind immer so Namen, die dann erst kurz vor dem Festival bekannt sind.
Danke an Jochen Kürten. Und wenn Sie mehr zum Thema Film wissen wollen, klicken Sie sich doch auf unsere Seite im Internet www.dw-world.de/kultur. Dort finden Sie auch eine eigene Rubrik Film, die ich Ihnen heute besonders empfehlen möchte. Nicht nur das Filmjahr, sondern auch das Buchjahr 2011 geht zu Ende. Literarisch gab es Highlights und auch wichtige Daten. Das Kleistjahr zum 200. Todestag des Dichters, den überraschenden Literatur-Nobelpreis für den schwedischen Lyriker Thomas Tranströmer, die Frankfurter Buchmesse, auf der wir Island als Buchnation entdecken konnten, und im Dezember der Tod von Christa Wolf. Für meine Kollegin Gabriela Scharf, die sich sonst ganz seriös auf den oberen Rängen des Literaturbetriebs tummelt, hielt das Jahr 2011 eine veritable Überraschung bereit. Sie sollte eine Bestseller-Autorin aus dem Bereich Unterhaltungsliteratur treffen, nicht unbedingt ihr Lieblingsgenre, wie sie zugab. Doch was ihr zunächst Kopfschmerzen verursachte, entpuppte sich als höchst vergnügliche Unternehmung. Eindrücke von einer literarischen Butterfahrt.
Und es war doch schön in Warnemünde. Dabei hatte ich zu Beginn erhebliche Zweifel. Warum bin ausgerechnet ich eingeladen worden? Zu einem mehrtägigen Aufenthalt in einem bekannten Wellnesshotel an der Ostsee. Mit einer Bestsellerautorin und Kolleginnen von Frauenzeitschriften wie Freundin oder Brigitte. Wir fahren mit einem kleinen, ausgewählten Kreis netter Damen, hatte die freundliche Pressechefin geschrieben. Es wäre doch schön, wenn sie dabei wären. Anlass sei der 50. Geburtstag des Verlags, der ebenfalls bevorstehende 50. der Autorin sowie das Erscheinen ihres neuen Romans, in dem wiederum eine Frau 50 wird und ihren Geburtstag in einem Wellnesshotel am Meer feiert. Mit ihren alten Schulfreundinnen, die am Ende zusammen ein Buch schreiben über eine Frau, die 50 wird. Auweia. Sollen Fiktion und Realität da verschmelzen? Ist das Absicht? Spielen wir das Buch nach? Und warum ich? Die Autorin Dora Held kannte ich bis dahin nicht. Ich lese keine Unterhaltungsliteratur für Frauen, bespreche sie auch nicht. Frauenzeitschriften habe ich mit 15 das letzte Mal angefasst, als ich noch Rezepte unter 1000 Kalorien sammelte. Kurz, die ganze Materie war mir fremd. Nächste Frage. Was, wenn ich zusage, ist ja schon verlockend. Bin ich dann bestechlich? Warum sollte schließlich ein Verlag, der mal eben ein paar hundert Euro für mich ausgibt, keine Gegenleistung erwarten? Auch wenn er, wie im vorliegenden Fall DTV heißt, ein renommiertes und traditionsreiches Unternehmen ist mit einem seriösen Programm, das seit einigen Jahren eben auch Unterhaltung und Krimi beinhaltet. Fragen und Zweifel, die man später fast wörtlich im Artikel der netten Kollegin einer linken Schweizer Wochenzeitung nachlesen kann. Dort ist die Rede von ihrer Sitznachbarin auf der Fahrt ins Hotel, mit der sie ins Gespräch kommt. Zitat: Uns beschäftigt dieselbe Frage, was wollen die von uns? Sie ahnen es, die Nachbarin war ich. Aus dem Artikel erfahre ich dann auch, dass man solche Reisen Butterfahrten für Medientätige nennt und dass die Kollegin die Reise genossen hat. Wie ich auch, um es dann jetzt mal ganz öffentlich zu bekennen. Es war nämlich so, wir hatten Spaß. Ähnlichkeiten mit einem Klassenausflug waren unübersehbar. Und immer dabei die Autorin. Dora Held erwies sich nämlich schon bei der ersten Begrüßung als äußerst sympathische Zeitgenossin ohne irgendwelche Starallüren, die sie angesichts der Millionenauflage ihrer Bücher, mittlerweile 6 Romane und ein Kinderbuch, tatsächlich hätte haben können. Im wirklichen Leben heißt sie Bärbel Schmidt, ist Bücherfrau durch und durch, gelernte Buchhändlerin, die heute als Verlagsvertreterin arbeitet. Auch das, ich wiederhole, Millionenauflage, hätte sie eigentlich nicht mehr nötig, macht es aber aus Gründen der Bodenhaftung trotzdem weiter. Dora Held hieß übrigens ihre Großmutter, von der sie das Selbstvertrauen und die Disziplin geerbt hat, die man dringend braucht, wenn man zwei solcher nicht eben unanstrengender Jobs macht. Sie selbst wirkt dabei kein bisschen angestrengt. Alles, was sie erzählt, wird zu einer kleinen Geschichte. Witzig, unterhaltsam, mit Pointe und könnte direkt aus ihren Büchern stammen. Deren Erfolgsrezept sind schlagfertige Dialoge, Turbulenzen und Verwicklungen mit Happy End. Vor allem aber wirken sie authentisch. Kein Wunder, denn Dora Held schreibt entlang ihrer Biografie. Und so haben ihre Heldinnen Lach- und andere Falten und trösten sich mit dem Gedanken, dass es ihnen bei Hitzewallungen wenigstens nicht kalt werden kann. Männer kommen vor, sind im Leben einer Frau um die 50 aber nicht mehr das ganze Glück. Auftretende Familienmitglieder haben meist reale Vorbilder, insbesondere der Vater aus ihrem Erfolgsroman Urlaub mit Papa. Ja, der tue sogar so, so Dora Held augenzwinkernd in einem Interview, als habe er eigentlich das Buch geschrieben. Ja, ich gebe es zu. Auch mir hat es Spaß gemacht, Dora Helds Romane zu lesen. Ich kenne sie mittlerweile alle. Und ich habe etwas gelernt. Unterhaltungsliteratur ernsthaft betrieben ist eine hohe Kunst. PS: Alle Journalistinnen, die mit in Warnemünde waren, haben natürlich einen Artikel geschrieben.
Gabriela Schaaf berichtete dieses Mal aus Warnemünde. Spinnen in der Yucca-Palme, Pinguine im Rucksack, Menschen, die verschwinden. Auch oder vielleicht gerade in unseren aufgeklärten Zeiten lebt das Genre der Sagen und Mythen fort. Kuriose Geschichten, die eigentlich keiner glauben mag und von denen andere behaupten, sie seien nichts als die Wahrheit und tatsächlich passiert. Die moderne Sage heißt Urban Legend und wird natürlich wissenschaftlich untersucht. Marlies Schaum hat sich auf die Spur solcher Geschichten gesetzt, um herauszufinden, wie sie entstehen und was dran ist an den Sagen unserer Zeit.
Da gehen Leute spazieren in der Stadt und die sehen, wie einer mit arabischen Zügen um die Ecke geht und verliert die Brieftasche. Und da rennt einer hinterher und sagt, hier, wir haben hier Brieftasche verloren. Da sagt er, ach, das ist aber nett von Ihnen, sind doch ehrliche Leute in Deutschland. Ich kann Ihnen leider kein Findergeld geben, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Gehen Sie nicht zum Rosenmontagszug, da passiert was.
Das, was Helmut Fischer hier erzählt, könnte so passiert sein. Der emeritierte Germanistikprofessor hat die Geschichte vor 2 Jahren in Köln gehört und verfolgt. Medien berichteten darüber, sogar Polizei und Verfassungsschutz wurden aktiv. Aber plötzlich tauchte die Geschichte auch in München auf. Und sie wurde in Oberhausen erzählt. Dort sollte sich das ganze Geschehen in einem Einkaufszentrum ereignet haben. Für Fischer ganz klar eine Urban Legend, eine moderne Sage.
Das wird auch geglaubt. Sonst würde es nicht erzählt. Und das Schöne daran ist ja, da wird es ja meistens eine Begründung gegeben. Ich kann Ihnen den Mann sagen, der mir die Geschichte erzählt hat, der wohnt da hinten. Aber der hat es auch nicht aus sich, denn der hat es auch gehört. Und der hat es auch von jemandem gehört. Ja, das sind die berühmten amerikanischen, oder im Amerikanischen sagt man, das sind die Friend-of-a-Friend-Geschichten. Nicht? Der Freund hört es vom Freund und der hat eine Schwiegermutter und deren Großtante und so weiter und so weiter.
Der Erzähler stehe mit seiner Person für die Glaubwürdigkeit der Geschichte ein, so Fischer. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass sie danach auch weitererzählt werden. Helmut Fischer hat zahlreiche dieser modernen Sagen gesammelt und auch aufgezeichnet. Ihren exakten Ursprung könne man allerdings kaum ermitteln, sagt er. Das liege vor allem daran, dass sie sich so schnell verbreiten. Selbst ohne Internet hat es in einem Feldversuch Ende der 80er Jahre nur 1,5 Tage gedauert, bis eine absichtlich verbreitete Geschichte es von Kalifornien nach New York geschafft hatte. Manchmal seien es Geschichten, die auf realen Ereignissen beruhen und dann weiter ausgeschmückt werden. Und manchmal entstünden sie rund um Ereignisse, die wiederum die Fantasie der Menschen anregen. Moderne Sagen werden weltweit erzählt und in den USA bereits seit den 60er Jahren erforscht. Seit den 70er Jahren auch in Schweden und Großbritannien, seit den 80er Jahren verstärkt wiederum in Deutschland. Unter anderem auch von Rolf Wilhelm Bredenich. 700 Sagentypen hat Bredenich gesammelt. Momentan lebt der emeritierte Erzählforscher in Neuseeland. Und wenn man ihn anruft und fragt, was denn das Erfolgsrezept einer modernen Sage sei, dann antwortet er,
dass sie also aus unserem eigenen Leben hervorgeht und deswegen auch für wahr gehalten werden kann, weil sie einen ganz natürlichen Ausgangspunkt hat. Also Menschen fahren in Urlaub oder sie gehen ins Restaurant. Was dann hinzukommt, ist, dass diese Alltagssituation irgendwann umschlägt und dann etwas ganz Unerwartetes passiert.
Die Pointe muss also stimmen und die Geschichte muss auf einem sehr schmalen Grat zwischen gut möglich oder auch nicht balancieren. Die am besten erforschte und bis heute erfolgreichste moderne Sage sei, so Rolf Bredenich, die vom verschwundenen Anhalter.
Der Grundgehalt ist eigentlich folgender. Jemand fährt in einer schwierigen Wettersituation durch eine gebirgige Landschaft. Also er sieht wenig und er sieht trotzdem am Straßenrand eine Frau stehen, die als Anhalterin mitgenommen werden möchte. Und er lädt sie ein und dann fragt er sie, wohin sie gebracht werden möchte. Und sie gibt eine Adresse an und zieht dann ihre Lederjacke, die sie anhatte, weil sie nass geworden war, aus. Der Mann kennt also zufällig die Adresse und fährt dorthin, parkt, geht an die Tür und klingelt und sagt, ich bringe Ihnen hier Ihre Tochter. Die Frau, die aufgemacht hat, sagt, was, meine Tochter? Meine Tochter ist genau vor einem Jahr dort oben im Wald und tödlich verunglückt. Und dann gehen sie zum Wagen und öffnen die Tür und da liegt nur noch die Lederjacke.
Der älteste Beleg für diese Sage, so Bredenich, komme aus Schlesien, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals sei kein Auto erwähnt worden, sondern eine Kutsche. In seiner ersten Sammlung moderner Sagen gibt es diese Anhalter-Variante auch in etwas noch gruseliger Form.
Eine junge Frau wird in der Tiefgarage eines Kaufhauses in Braunschweig von einer älteren Dame gebeten, sie mitzunehmen, da sie ihren Bus verpasst habe. Als die ältere Dame in das Auto steigt, bemerkt die junge Frau, dass sie an Händen und Armen sehr behaart ist. Sie bittet die Dame nochmal auszusteigen, um ihr beim Ausparken zu helfen. Sobald sie ausgestiegen ist, fährt die junge Frau schnell davon. Später entdeckt sie im Auto die Plastiktüte, die die ältere Dame bei sich hatte. Und darin liegt ein Beil. Sie meldet das der Polizei und erfährt, dass ein Frauenmörder gesucht wird, der seine Opfer mit einem Beil tötet.
Die modernen Sagen, die Bredenich, Fischer und ihre Kollegen gesammelt haben, lassen sich grob thematisch einordnen. Unter anderem in Sagen, die etwas mit Technik zu tun haben. In Sagen, in denen es um Beziehungen geht oder Sagen, in denen Reisen eine Rolle spielt. Oft stecke hinter diesen Sagen menschliche Unsicherheit, so Fischer und Bredenich. Sie drückten Ideen, Gefühle, aber auch Ängste aus.
Zum Jahreswechsel haben sie wieder Konjunktur. Prognosen und Prophezeiungen, Weissagungen und Wünsche. Manch einer beschwört dabei düstere apokalyptische Szenarien herauf. Sehr gerne zum Beispiel wird der sogenannte Maya-Kalender zu Rate gezogen und der prophezeit Böses. Im Jahr 2012 soll nun wirklich und endlich und endgültig die Welt untergehen. Was ist davon zu halten? Den Mythos vom Weltende gibt es ja schon sehr lange und in vielen Kulturen, Religionen, Gesellschaften. Was aber der Weltuntergang ist, welche Zeichen und Phänomene ihn ankündigen, dazu gibt es sehr viele verschiedene Vorstellungen. Gelegenheit, einen Experten zu fragen. Thomas Grüter hat ein Buch zum Thema geschrieben. An ihn die erste Frage: Gibt es etwas, das diese verschiedenen apokalyptischen Mythen verbindet, das ihnen gemeinsam ist?
Ja, die römische und griechische Religion kannte eigentlich kein definiertes Weltende. Die Götter wohnten auf ihrem Olymp und hatten eigentlich ein ewiges Leben. Das war auch so gedacht und auch die Welt der Menschen war eigentlich als ewig angelegt. Und dann kamen aber einige Religionen auf, die entweder ein Weltende propagierten oder aber eine zyklische Welt, die eben immer wieder kam. Und zu den Religionen mit einem Weltende gehörte als eine der frühesten die zoroastrische Religion, die von Zarathustra eingeführt wurde. Und er sah tatsächlich vor, dass irgendwann auch eine Art jüngstes Gericht stattfindet, die Hölle brennt aus und auf der Erde ist dann das Paradies. Und dieses Paradies ist dann wiederum ewig.
Ein Paradies auf der Erde ist ja auch ungewöhnlich.
Also ja, das Paradies Version. Dachte man sich damals auf der Erde. Auch die frühen Vorstellungen eigentlich der christlichen Apokalypse, auch einige jüdische Strömungen, dachten sich das Paradies nach dem jüngsten Gericht eher auf der Erde.
Das ist ja ganz anders, als es sich dann später entwickelt hat. Dieser Mythos vom Weltende, den gibt es ja in sehr vielen Kulturen, Religionen, Gesellschaften. Sie haben darüber ausführlich geschrieben. Gibt es denn irgendetwas, was diese verschiedenen apokalyptischen Mythen verbindet, was ihnen gemeinsam ist?
Ja, es gibt die Referenz immer zu großen Katastrophen. Beispielsweise große Vulkankatastrophen sind fast überall in allen Kulturen irgendwann einmal aufgetreten. Und da haben die Menschen dann natürlich daran gedacht, dass eine noch größere Katastrophe dieser Art tatsächlich das Ende der Welt bedeuten könnte. Oder eben auch große Überschwemmungskatastrophen, wie wir sie ja in den letzten Jahren im Pazifik immer wieder erlebt haben. Da haben natürlich die Menschen gedacht, was passiert jetzt, wenn das Wasser immer weiter ansteigt und irgendwann alles Land überflutet? Dann wäre das Ende der Welt erreicht. Solche Katastrophen hat es eben zu jeder Zeit und auch an allen Orten immer mal gegeben. Und dann haben die Menschen halt gedacht, ja, so könnte das Ende der Welt einmal aussehen.
Das heißt, diese apokalyptischen Mythen haben sich dann gebildet, wenn was schwierig war, ein gesellschaftlicher Umschwung dort war, eine bestimmte schwierige Realität, religiöse Ideen sich verbreitet haben oder aber auch, wie Sie sagen, wenn Naturkatastrophen sich ereignet haben. Also alles Dinge, wo die Menschen vielleicht früher dachten, darauf haben wir keinen Einfluss, das kommt einfach von oben über uns.
Ja, bei gesellschaftlichen Umbrüchen hatte man eigentlich eher die Erlösungsvorstellungen. Und in der christlichen Religion ist die Erlösungsvorstellung mit dem Ende der Welt direkt gekoppelt.
Und Apokalypse in der Kunst, auch in der Malerei, in der Literatur, war ja auch immer ein Thema. War das dann so eine Möglichkeit für die Menschen, sich ihre Ängste vor dem Untergang der Welt zu entledigen?
Ja, die Darstellung der Apokalypse, zunächst also der religiösen Apokalypse und dann einer möglichen weltlichen Apokalypse, also eines Weltuntergangs im weltlichen Sinne jetzt, also im nicht religiösen Sinne, war natürlich eine Möglichkeit, die Ängste einmal beim Namen zu nennen. Und es ist im christlichen Glauben so, dass das Weltende eigentlich ja mit der Erlösung gekoppelt war. Das heißt, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft. Und von da an sind Hölle und Himmel ewig und die Welt, wie sie jetzt existiert, als Jammertal, ist aufgehoben. Sodass zwar auf der einen Seite das Weltende mit Angst verbunden war, auf der anderen Seite aber natürlich auch mit einem großen Versprechen.
Heute kann man sagen, die Idee von der Erlösung ist ja vielleicht noch in kirchlichen Kreisen virulent, aber wenn wir heute uns mit apokalyptischen Vorstellungen von Ängsten auch und von Szenarien beschäftigen, zum Beispiel in diesen ganzen Blockbustern, in Filmen vor allem, in die sehr viele Menschen ja auch reingehen, dann ist das doch was ganz anderes.
Ja, da heute in den großen Blockbustern, die sich mit dem Weltende befassen, ist eigentlich die Erlösung der kleinere Teil. Es kommt immer eine Erlösung. Das heißt, ob das nun ein Angriff von Aliens ist, wie bei Independence Day, oder eben auch, ob das der Film 2012 ist, da ist eine Erlösung vorhanden, oft aber dann nur für einen sehr kleinen Teil der Menschen. Es gibt nur sehr wenige Beispiele in der Literatur oder im Film, wo eine Erlösung nicht sichtbar ist. Ein Beispiel ist der Film und das Buch Die Straße.
Worum geht's da?
Darum geht's um eine große Katastrophe, die 10 Jahre zuvor geschehen ist und die eigentlich alles abgebrannt hat, aus irgendeinem Grunde. Und durch eine, ja, man muss in dem Sinne schon postapokalyptische, völlig verbrannte Landschaft ziehen eben ein Vater und sein Sohn in der Hoffnung, dass es am Meer, ihrem Ziel, besser sein könnte. Als sie da ankommen, stellen sie aber fest, es ist nirgendwo besser.
Heute gibt's ja nun sehr viele durch reale Ereignisse auch gespeiste Ängste vor Umweltkatastrophen, vor Atomkriegen, im Zusammenhang mit dem Atomreaktor in Fukushima und andere Dinge. Da kann man ja nicht mehr so verweisen auf die Idee einer Erlösung, weil solche Katastrophen ja tatsächlich zu einem Ende der Menschheit führen könnten. Sehen Sie das auch so?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Weltende-Möglichkeiten, Weltende-Szenarien. Und das Ende der gesamten Menschheit ist eins davon, das Ende der Zivilisation ein anderes. Die Katastrophen beispielsweise jetzt in Fukushima oder auch in Tschernobyl würden unter keinen Umständen zum Ende der gesamten Menschheit führen, sondern sie führen zu einer großflächigen Vergiftung eben des Bodens, aber nicht einmal zu einem Ende der gegenwärtigen Zivilisation, geschweige denn zu einem Ende der Menschheit. Da sind dann doch eigentlich andere Katastrophen im Vordergrund. Beispielsweise für ein Ende der Zivilisation könnte es sein, dass uns irgendwann die Rohstoffe ausgehen oder dass wir den Planeten dermaßen aufheizen, dass wir eben kein Geld mehr haben für Hochtechnologie, sondern eigentlich uns vor den, sagen wir mal, Fluten retten müssen, bei einem Meeresspiegelanstieg von 10 Metern oder mehr, und dass daran letztlich die Zivilisation zugrunde geht. Die Menschheit selber würde aber erstmal weiterleben. Eine Katastrophe, die die Menschheit ausrottet, ist eigentlich im Moment nicht in Sicht.
Hat denn diese Idee von der Apokalypse auch irgendetwas Utopisches? Die Menschen sind ja irgendwie auch heute noch fasziniert davon. Sie lesen ihr Buch, sie lesen viele andere Bücher, sie gehen in diese Filme. Ist das eher der Schauder im Wissen, dass eigentlich doch nichts passiert?
Das ist sicherlich einmal der Schauder. Große Katastrophen waren eigentlich immer gute literarische Themen, ob das nun große Kriege waren oder eben bis hin dann tatsächlich zum Ende der Welt. Der Schauder ist da ganz wichtig. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch immer einiges von Schuld und Sühne. Das heißt, die modernen apokalyptischen Romane referieren vielfach auf die Umweltverschmutzung und auf die Möglichkeit der biologischen oder chemischen Kriegsführung. Viele sagen also beispielsweise, es könnte ein Virus erzeugt werden, der die gesamte Menschheit ausrottet. Oder die Umweltverschmutzung nimmt dermaßen zu, dass die Menschen nicht mehr überleben können. Oder es kommt zu einem weltweiten Atomkrieg mit einer nachfolgenden Klimaveränderung, die die Menschen größtenteils umbringt. Das heißt, das hat auch viel mit Schuld und Sühne zu tun. Und hier werden den Menschen auch ihre Untaten vorgehalten. Und es wird gesagt, ja, das könnte dazu führen, dass es bald gar keine Menschen mehr gibt. Und das sind wir im Grunde genommen selber schuld.
Aber wir sind ja dann auch Meister im Verdrängen, Herr Grüter. Denn wenn wir uns alles dieses täglich bewusst machen würden, könnten wir ja vor Angst gar nicht weiterleben.
Ja, das wird dann eben auf bestimmte Situationen festgelegt. Das heißt, man liest ein Buch und sagt, oh ja, das könnte passieren, dann legt man das Buch wieder weg und dann ist der Alltag wieder da. Es ist ähnlich ungefähr wie das kurze Zerknirschen bei der Beichte in der Kirche oder eben beim Arzt, wenn man wieder mal gesagt kriegt, man sollte weniger essen oder weniger trinken. Und diese Bücher haben natürlich dann auch ein bisschen da diese ähnliche Funktion. Man sagt sich also, oh, so könnte es kommen und wir müssen was ändern. Und das Ganze verschwindet dann genauso schnell eben wie die guten Vorsätze zu Neujahr.
Sind Sie denn selbst als Autor, was das Überleben der Menschheit betrifft, skeptischer geworden beim Schreiben Ihres Buches?
Nein, also das Buch hat nicht dazu beigetragen, dass ich skeptischer geworden bin, was das Überleben der Menschheit angeht. Ich bin allenfalls skeptischer geworden, was das Überleben der gegenwärtigen Zivilisation angeht. Die Menschheit eben als biologische Art hat ohnehin, sagen wir mal, eine begrenzte Lebensdauer. Jede Art hat eine begrenzte Lebensdauer. Und ehrlich gesagt, ist es wahrscheinlich für die Menschen auch kein schönes Schicksal, irgendwann, sagen wir, als lebende Fossilien in einigen Millionen Jahren noch bestaunt zu werden. Also quasi als eine Art, die vergessen hat, auszusterben.
Ist dann die Frage, wer uns dann bestaunt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Es werden ja immer Jahreszahlen genannt. Das zum Schluss, Herr Grüter. Wann es denn nun wirklich soweit ist mit dem Weltuntergang? Wie ist denn Ihre Prognose für das nächste Jahr 2012?
Für das nächste Jahr 2012 ist ja aus einer angeblichen alten Maya-Prophezeiung der Weltuntergang vorausgesagt worden. In Wirklichkeit ist es so, dass der Maya-Kalender in diesem Jahr umspringt, wie unser Kalender vor einiger Zeit von 1999 auf 2000. Und damit ist noch lange kein Ende der Welt verbunden. Tatsächlich hat es immer wieder Daten gegeben. Es gibt im Internet einige Menschen, die haben sich die Mühe gemacht, mal zu sammeln, wie viele Jahreszahlen eigentlich als Ende der Welt genannt wurden. Und da kommt ungefähr jede zweite Jahreszahl dabei raus.
So viel zum Thema Apokalypse, Prophezeiungen und esoterische Kalender. Das Buch von Thomas Grüter heißt Faszination Apokalypse, Mythen und Theorien vom Untergang der Welt und ist im Scherz Verlag erschienen. Wollen wir also hoffen, dass die Welt im neuen Jahr noch nicht untergeht? Es gibt ja noch viel zu erleben. Freuen Sie sich auf das Kulturjahr 2012, das wieder eine Reihe spannender Dinge bereithält. Den 200. Geburtstag von Karl May, den 150. von Gustav Klimt, die Festivitäten rund um den 300. von Friedrich dem Großen, die Documenta in Kassel, Berlinale und Buchmessen, um nur einiges zu nennen. Alles Gute für 2012. Wünscht Ihnen Cornelia Rabitz.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.